In der Mitte der Weihnacht geht es um die Mitte der Weihnacht. Den faszinierenden und anspruchsvollen Jesus Christus. Ich habe an ein Lied gedacht. Unser Eins hat ja ein bisschen Tradition hinter sich. Da heißt es, denn mit Händen voller Segen Christus durch die Reihen geht, reichlich zu beschenken, jeden, der um seinen Segen fleht. Habt ihr das schon erlebt? Wenn wir Geburtstag haben, werden wir beschenkt. Aber der Jesus Christus, den wir heute feiern, der geht durch die Reihen von einem zum anderen und will beschenken. Und ich stelle mir das mal so vor, während dieser Zeit kommt er irgendwann bei dir an und da fragt, kann ich was für dich tun? Was willst du, dass ich für dich tun kann? Brauchst du Hilfe? So stelle ich mir vor, dass Jesus jetzt mittendrin ist in unserer Geburtstagsfeier. Und ich möchte einfach noch mal ein kurzes Gebet sprechen. Lieber Herr Jesus, wir danken dir so, dass wir dich feiern dürfen, den lebendigen, den auferstandenen, den großartigen und faszinierenden Herrn der Welt, den kommenden König. Heute bist du hier, unsichtbar, aber spürbar. Das hoffen wir doch und wir bitten darum, dass du uns jetzt segnest im Zuhören und im Predigen. Amen. Die Predigt hat drei Teile. Im ersten geht es um eine kleine Eva, im zweiten um ein Wunderkind und im dritten um einen Thron. Den seht ihr hier von gestern übernommen, einfach dargestellt. Fangen wir an mit der kleinen Eva. Es war am 6. Oktober 2024, also in diesem Jahr, da haben wir den Erntedankgottesdienst gefeiert und gleich zu Beginn sagte meine liebe Gertraud zu mir leise ins Ohr, sie ist im Kreissaal. Ihr erinnert euch, eine junge Mutter aus der Gemeinde erwartete ein weiteres Baby. Alle wussten es, war ja auch offensichtlich. Und das Interessante war, gegen Ende des Gottesdienstes, gegen unsere Moderatorin, Harmut, du hast dein Smartphone mit aufgeklapptem Smartphone hier nach vorne und hat ein wunderbares Evangelium gepredigt, hat gesagt, Eva ist geboren. Sie wog bei der Geburt 3125 Gramm und war 50 Zentimeter groß. Mutter und Kind sind wohlauf, die Familie freut sich sehr und natürlich haben wir uns als Gemeinde mitgefreut, haben sogar applaudiert und Tim hat damals ein Gebet gebetet für die Familie und Gott gedankt für dieses Wunder. Seitdem ist Eva eine von uns. Ihre Eltern sind Mitarbeiter der Gemeinde und für sie ist es ganz selbstverständlich, die Kleine gehört in die Gemeinde. Ob Eva einmal Tierärztin, Pilotin oder Bäckereifachverkäuferin wird, weiß im Augenblick niemand. Aber dass sie innerhalb einer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde aufwachsen wird, das kann man mit Sicherheit sagen. Eva wird sich an das Singen gewöhnen, an das Gewusel im Foyer. Sie wird sich daran gewöhnen, dass es Zeiten gibt, so wie jetzt, wo die meisten schweigen und nur einer reden. Sie wird lernen, wie man formal richtig betet, nämlich Hände falten, Augen schließen. Sie hat die ganze Laufbahn vor sich, die wir als Gemeinde anbieten. Das geht bei uns immer im Keller los. Ne? Also vom Keller, da ist das Land der kleinen Leute, da sind die Kleinsten und dann gibt es das Abenteuerland und dann gibt es die Jungscha und dann gibt es den Teenkreis und dann gibt es die Jugend, irgendwann die Senioren. Also die ganze Laufbahn hat Eva vor sich. Und während sie diese Laufbahn durchläuft, speichert sie Wissen, sie lernt. Aber sie übt auch Kultur ein. Und Kultur ist das eigene unserer Gemeinde. Also es ist praktisch die Verpackung für den Inhalt. Letzten Sonntag waren wir in Ihren. Iren hat eine andere Kultur als wir in Remels. Es ist einfach die Sache, wie wir was machen, wie wir Abendmahl feiern, wie wir gewisse Dinge sehen und so weiter. Auch daran wird Eva sich gewöhnen. Eva wird die Feste der Gemeinde lieben lernen, den Segen der Gemeinschaft bei Tee, Kaffee und Kaltgetränken, Leute kennen, miteinander reden, füreinander da sein, miteinander beten. All das ist Gemeinde und wir brauchen das doch so. Vor kurzem ging es im NDR wieder um die Spendenaktion Hand in Hand für Norddeutschland. Diesmal unter dem Thema Besser gemeinsam als einsam. Eine Interviewpartnerin sagte im Radio, Einsamkeit ist wie wenn man in ein Loch fällt. Stimmt ihr mir zu, wenn ich sage, die aktive Teilnahme am Gemeindeleben einer christlichen Gemeinde ist das allerbeste Mittel gegen die Einsamkeit? Gute Voraussetzung alle, also für ein Leben, das gerade erst begonnen hat. Herzlichen Glückwunsch, kleine Eva, du startest unter den besten Bedingungen. Und was ist, wenn weiter nichts passiert? Dann passiert auch nichts. Wieso? Was sollte denn passieren? Jesus hat Besuch, ein Mann ist gekommen, ein sehr kluger Mann, ein Experte. Bibelstudium ist sein Leben. Die Kultur seiner Kirchengemeinde ist ihm in Fleisch und Blut übergegangen. Er ist sogar einer der geistlichen Leiter seines Volkes. Meister, sagte er zu Jesus, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat. Deine Taten beweisen es. Gott ist mit dir. Die Antwort kommt unverzüglich und ist eine große, große Herausforderung. Ich sage dir eins, Nikodemus, wer nicht neu geboren wird, kann nicht in Gottes Reich kommen. Der kluge Mann macht große Augen und runzelt die Stirn und fragt nach, das geht doch gar nicht, wie kann denn ein erwachsener Mann neu geboren werden? Er kann doch nicht zurückkehren in den Leib seiner Mutter. Aber Jesus wiederholt nur. Er sagt, eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Wer nicht umkehrt und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann nicht in Gottes Reich kommen. Ein Mensch kann immer nur menschliches, vergängliches Leben zeugen. Aber der Geist Gottes gibt das neue, das ewige Leben. Mit diesem Wortwechsel beginnt ein sehr, sehr interessantes Gespräch zwischen dem klugen Kenner seiner jüdischen Religion Nikodemus und Jesus nachzulesen im Johannesevangelium Kapitel 3. Wie gesagt, es ist nur der Anfang und ein Bibelstudium wert. Aber nochmal zur kleinen Eva. Kann es wirklich sein, dass die kleine Eva und alle anderen 24er Babys, das sind so zwischen 5 und 10 in unserer Gemeinde, kann es sein, dass diese Babys und du und ich nur geboren oder geboren worden sind, um noch einmal geboren zu werden? Wenn ja, wie geht das von neuem geboren werden? Und vor allem, wie fühlt es sich an? Ein Erfahrungsbericht. Es war am 24. Mai 2023, als Kim im neuen Land der christlichen Drogenberatungsstelle in Hannover ankam. Sie beschreibt ihren Zustand zur damaligen Zeit so. Ich war im freien Fall, auf einem absoluten Tiefpunkt, Beziehungsverlust auf allen Ebenen. Keinerlei Halt, unterwegs in obdachlosen Heimen und auf Intensivstationen, absolut außer Kontrolle, starke Verwahrlosungsmomente. So kommt sie an, in Hannover, in der Clearingstation, und damit beginnt für sie etwas völlig Neues. Alles ist zu anders. Die Menschen sind zu anders. Sie singen miteinander und sie beten, das hat Kim noch nie erlebt. Diese Herzlichkeit, diese Ausstrahlung. Und sie fragt sich, ist das echt? Wenn das echt ist, will ich es auch haben. Unbedingt. Inzwischen hat sie ihr Leben Jesus anvertraut. Und ich möchte euch, das ist sie im Foto, Ich möchte euch wörtlich sagen und zitieren, was sie dazu sagt, wie das gegangen ist. Es war am Tag der Begegnung, als der Referent des Tages Martin Dreyer im Gebet dazu aufrief, sein Leben in Gottes Hände zu legen. Jetzt war ich nicht mehr allein. Jesus war an meiner Seite. Ich konnte mich in seine Hände fallen lassen. Ich wurde jetzt von ihm getragen. Jetzt kommt ein Satz, den würde ich am liebsten dreimal wiederholen, mache ich aber nicht. Die Entscheidung für Jesus bewirkte eine komplette Veränderung in meinem Sein. Ich bin mir sicher, dass alles gut wird. Nicht unbedingt alles ganz toll. Ich habe Vertrauen, Hoffnung und Lebenswillen in mein Herz bekommen. Egal was passiert, bin ich entschlossen, mit Gottes Hilfe voranzugehen. Ich habe Frieden mit allem, was war, und habe das Gefühl, eine Wandlung von einer verkümmerten Pflanze zu einer schönen Blüte zu machen. Den ganzen Bericht, Erfahrungsbericht von Kim findet ihr in den Mitteilungen vom Neuen Land. Die liegen aus, wenn ihr rauskommt, nachher auf der rechten Seite auf einem Tisch. Sehr zum Lesen empfohlen. Die Bibel sagt im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. Wir kommen zum zweiten Teil der Predigt. Wunderkind. Er war so klein, so niedlich, so gefährdet, wie alle anderen Babys auch. Aber er war ein Wunderkind. Habt ihr jemals gehört, dass man eine Geburtsanzeige vor der Geburt veröffentlicht? Ja, wurde am ersten Advent hast du darüber gepredigt. Die Geburtsanzeige steht bei Jesaja und heißt so. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Wie sein Vorfahre David herrscht er über das Reich, festigt und stützt es. Denn er regiert bis in alle Ewigkeit mit Recht und Gerechtigkeit. Der Herr, der allmächtige Gott, sorgt dafür, er verfolgt beharrlich sein Ziel. Jesaja lebte von etwa 740 bis 686 vor Christus. Man kann also grob sagen, 700 Jahre vor der Geburt erscheint diese Geburtsanzeige. Noch etwas. Habt ihr jemals gehört, dass Gott, der große Gott, der Schöpfer Himmels und der Erden, der biologische Vater von einem kleinen Menschenjungen ist? Jesus wusste ziemlich bald, dass der Mann, der mit ihm am Frühstückstisch saß, jeden Morgen nicht sein richtiger Vater war. Er wusste, mein richtiger Vater, dem gehört der große Tempel in Jerusalem. Dieses prachtvolle Gebäude. Das war das Haus seines Vaters. Sein Vater war für Jesus alles. Ansprechpartner und Auftraggeber, Zufluchtsort und Kraftquelle. Immer wieder hat er seine Nähe gesucht. Ganz früh am Morgen. Manchmal die ganze Nacht hindurch war er mit seinem Vater zusammen im Gespräch. Was der Vater wollte, war ihm heilig. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Sehr früh wusste Jesus auch, wozu er da war auf diesem Globus. Und weil er wusste, was er sollte, wusste er auch, was er wollte. Dann hängt er da am Kreuz und Pilatus ließ ein Schild an das Kreuz nageln, auf dem die Worte standen, Jesus von Nazareth, der König der Juden. An diesem Kreuz kämpft er den Kampf seines Lebens. Es ist der Todeskampf. Es ist interessant. Es ist der Tod, den du und ich verdient haben. Er stirbt ihn vorweg, damit wir leben können. Und es ist so faszinierend zu begreifen, braucht man ein bisschen Zeit, bis man das verstanden hat, dass indem Jesus stirbt, er den Tod besiegt. Timotheus schreibt in seinem Brief, Kapitel 1, Vers 10, das ist das Evangelium. Er, nämlich Jesus Christus, hat dem Tod die Macht genommen und das Leben unvergänglich und ewig ans Licht gebracht. In einem auch traditionellen Osterlied heißt es, freue dich Seele, der Hölle Macht lieget, Sünde und Satan und Tod sind besieget, der im Triumphe dem Grab sich enthebt. Jesus, mein Heiland, ist Sieger und lebt. Und wozu das alles? Am 9. April 1972 bin ich getauft worden. Mein Taufbruch steht im Römerbrief, Kapitel 14, Vers 9. Da heißt es, dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Das ist die Antwort. Wir kommen zum dritten Teil der Predigt. Hartmut hat heute vorgelesen, dieses Evangelium, da kommen die Sternenforscher aus dem Nahen Osten nach Jerusalem und fragen nach dem neugeborenen König der Juden. Herodes, der amtierende König, und die Bürger der Stadt schrecken zusammen. Komisch ist das, dass sie auf einmal Panik kriegen. Warum kriegen die Panik? Wenn in London oder in Amsterdam oder irgendwo eine Prinzessin geboren wird, dann ist das immerhin eine Jubelschlagzeile wert. Alle freuen sich. Es ist eine gute Nachricht. Aber hier in Jerusalem, kurz nach Christi Geburt, fragen sich die Leute, wen wird Herodes denn jetzt wieder umbringen, dieser Tyrann? Herodes war gnadenlos, wenn es darum ging, seine Macht zu festigen. Er hatte keine Skrupel, Menschen umbringen zu lassen, sogar seine eigene Frau und einige seiner Söhne. Und wie viele kleine Jungs in Bethlehem damals ihr Leben gelassen haben, weiß keiner. Der Thron in Jerusalem, der war auf jeden Fall besetzt. Wie ist es heute? Wer sitzt in der Machtzentrale in Washington, im Weißen Haus? Wer in der Downing Street in London? Wer im Bundeskanzleramt? Wer im Kreml? Wer in der Knesset? Gibt es einen Regierungssitz auf der Welt, in dem Jesus sitzt, wo er die Macht hat, wo er das Sagen hat? Keinen einzigen. Alles besetzt. Aber er ist doch geboren, um die Herrschaft zu übernehmen. Er kam doch auf die Welt, um zu regieren, bis in alle Ewigkeit mit Recht und Gerechtigkeit. So heißt es zumindest in der Geburtsanzeige. Alles nur geträumt, alles nur heiße Luft, keine Sorge. Da heißt es ja auch, Gott wird sorgen. Gott wird dafür sorgen. Johannes durfte es sehen. Der Jünger von Jesus, Johannes, bekam die Möglichkeit, in die Zukunft zu schauen und schildert, was er gesehen hat in dem Buch der Offenbarung. Im Kapitel 19, ab Vers 11, schreibt er, oder hat er gesehen, da öffnete sich der Himmel vor meinen Augen und ich sah ein weißes Pferd. Der darauf saß, heißt der Treue und Wahrhaftige. Er ist der gerechte Richter und der Kämpfer für Gerechtigkeit. Seine Augen leuchteten wie flammendes Feuer und sein Kopf war mit vielen Kronen geschmückt. Die Heere des Himmels folgten ihm auf weißen Pferden. Sie alle trugen Gewänder aus reinem, strahlend weißen Leinen. Die ganze Zukunftsvision finden wir in Offenbarung 19 ab Vers 11 sehr zum Lesen empfehlen. Nichts für kleine Kinder und kein Märchen. Und bis dahin, was ist denn mit dem Regierungsanspruch von Jesus heute? Da war eine Mutter. Sie hatte ein Geheimnis. Sie war sehr geschickt darin, dieses Geheimnis zu verbergen. Aber als das kleine Mädchen geboren war und Hunger hatte und geschrien hat in dem großen Haus, Da haben auf jeden Fall alle Leute gewusst, dass ein Baby geboren. Wie? Du warst schwanger? Gibt's doch gar nicht. Was hat's mit unserem Thema zu tun? Schau mal, wenn du eine Erfahrung gemacht hast, wie sie Jesus vom Nikodemus verlangt hat und wie sie Kim erlebt hat, wenn du die Erfahrung gemacht hast, dass Jesus in dein Leben hineingekommen ist, weil du da ihn da hinein eingeladen hast, dann hast auch du ein Geheimnis. Ich sage immer, Christ sein ist ein bisschen wie Schwangerschaft. Schwangerschaft allerdings endet nach 9 Monaten, aber dass Jesus in uns lebt, dauert ein ganzes Leben lang, wunderbar ist das. Und der liebe Bruder Paulus, der hat im Galaterbrief Kapitel 2, Vers 20 das so gesagt: Jetzt habe ich ein neues Leben. Es wird nicht mehr von meinem alten Ich bestimmt, sondern von dem auferstandenen Christus, der in mir lebt. Jetzt kommt die große Frage: Wenn Jesus in mir lebt, wo ist er denn da? Am 4. September erschien in der NWZ eine Schlagzeile: Weiblich ledig über 50 sucht nicht Gesellschaft. Mehrheit der älteren weiblichen Singles will keine Beziehung mehr. Da hat ein Forschungsinstitut 1000 allein lebende Männer und Frauen befragt, von so zwischen 50 und 70. Und sie haben herausgefunden, dass diese Generation der allein lebenden 50 plus Leute auch eine Generation jetzt ich ist. Und ein Psychologe schreibt: Die Generation jetzt ich habe sich ein selbstbestimmtes Leben erkämpft und wolle es jetzt auch genießen. Selbstbestimmt leben bedeutet, ich habe das Sagen. Ich sitze auf dem Thron. Irgendwo tief in mir gibt es eine Regierungszentrale, eine Schaltzentrale, eine Zentrale, wo die Entscheidungen fallen, die Impulse kommen für mein Handeln. Und die Frage ist, wer sitzt denn da? Und es ist nicht selbstverständlich, dass Jesus in unserem Leben in dieser Position ist. Wisst ihr, es kann sein, dass wir hier mit einem großen Tauffest durch dieses Taufbecken hindurchgehen und dieses Kreuz in ein neues Leben. Und dann ist das neue Leben im Gange. Und dann kommen Situationen und Ereignisse, wo Jesus eben gar nicht mehr so frisch ist und die Erfahrung mit Jesus auf einmal verblasst. Und wo Jesus uns irgendwie wegrutscht, so ins Seitenaus oder an den Rand unseres Lebens. Aber auf dem Thron, mittendrin in mir, da sitze ich, da treffe ich die Entscheidung. Bemerkenswert ist, dass der Herr Jesus seinen Machtanspruch, den er ja hat, nicht mit Gewalt durchsetzt. Er nimmt sich diese Macht nicht, sondern er wartet darauf, dass du und ich ihm diese Macht zugestehen. Dass wir unser Ego in die Schranken weisen und dass wir unseren Hang zum selbstbestimmten Leben aufgeben. Wie geht es praktisch? Einfache Gebete sind der Schlüssel. Ich bete oft: Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Ihr merkt, das ist nichts in Beton, sondern es ist wie wenn du Wasser in dich reinnimmst: Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Und je mehr Heiliger Geist in mir ist, umso weniger ist vom alten Siegfried drinne. So bete ich oft. Oder es gibt ein schönes Lied, das haben wir in Iren gesungen: Regier in mir. Regier in mir, in deiner Kraft, über jeden Traum, auch in tiefster Nacht. Du bist mein Gott, ich gehöre dir, darum regiere du in mir. Kann man beten. Aus einem Jetzt-Ich kann ein Jetzt-Du werden, wenn sich die Hand zur Faust in der Tasche ballt. Wenn sich die Wut im Bauch breit machen will. Wenn ich nicht klarkomme mit den Herausforderungen des Alltags, dann darf ich sagen, bete, Herr Jesus, jetzt übernimm die Regie, bring Ordnung in mein Chaos hinein, regier in mir, jetzt du. Noch etwas zum Schluss. Eine Frage. Wo ist dein kleines Königreich? Keiner von uns läuft mit einer Krone rum, aber jeder von uns hat Verantwortung. Jeder von uns hat Verantwortung, vielleicht für eine Küche, vielleicht für eine Schulklasse, vielleicht für einen Linienbus, vielleicht für eine Chefetage. Es ist nur ein winzig kleines Teil von dieser Welt. Aber wie wäre es denn, wenn Jesus und du diesen kleinen Bereich in dieser Welt in seinem Sinne verwalten, mit seiner Kraft, wenn er durch dich hindurch Einfluss nimmt auf deine kleine Welt, deinen kleinen Umkreis. Es wird so sein, wenn Jesus in uns lebt, dass das irgendwann nicht verborgen bleiben kann. Die Leute werden es merken, wer uns regiert. Wenn wir das jetzt mal hochrechnen, was denkt ihr, wie viele Millionen Christen gibt es auf der Welt, die Jesus im Herzen haben? Hartmut, was schätzt du? 70? 70 Millionen. Mehr als 70 Millionen. Okay, aber sagen wir mal nur 70, 7 ist die biblische Vollzahl. 70 Millionen Christen weltweit, in Nordkorea, Saudi-Arabien, Ostfriesland und Ammerland. Ja, die 70 Millionen, jeder hat Jesus im Herzen, in seiner kleinen Welt. Und da sagt nochmal jemand, Gott macht nichts. Ob Gott was macht, ob Jesus was macht, das liegt an dir und das liegt an mir. Durch uns hindurch will er die Welt verändern und will auf seine Weise Einfluss nehmen. Er ist präsent, Jesus ist präsent in vielen, vielen kleinen Welten, millionenfach, undercover, verdeckt, geheimnisvoll, genial. Wie heißt es noch in der Geburtsanzeige? Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen, hoffentlich auch bis in deine und meine kleine Welt hinein. Amen.